Ewigkeitssonntag. Das Kirchenjahr hat seinen Abschluss. Das Ziel kommt in den Blick. Das Ziel unseres Lebens, unseres ganz persönlichen Weges und auch Gottes Ziel mit dieser ganzen Welt. Ist ja schon eigenartig bei uns. Wir haben so vieles, was die ganz große Mehrheit der Menschen überhaupt nicht kennt. Jeden Tag was zu essen. Jeden Tag sauberes Trinkwasser, auf Wunsch auch warm. Einmal am Ventil gedreht und schon wird die Wohnung warm. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die wissen gar nicht, was ein frisches Hemd überhaupt ist. Wir sind Ausnahme, wir haben so unendlich viel, auch ideelle Werte, Möglichkeiten, Freiheiten und so weiter und so fort. Und doch wissen wir sind hier noch nicht im Paradies. Auch hier in unseren Umständen der letzten Jahrzehnte ist für viele Menschen das Leben irgendwie die Hölle. Und ich vermute mal, wir alle kennen so ein bisschen was davon. Jetzt wird unser Blick auf den Himmel gerichtet. Und es gibt so ein Motto für diesen Ewigkeitssonntag. Und das lautet: Herr, Herr, tu uns auf. Es geht darum, heile anzukommen, wie wir vorhin schon gehört haben, oder vielleicht auch überhaupt anzukommen. Dass uns am Ende die Tür offen steht in Gottes Herrlichkeit. Jesus hat uns dazu eine ziemlich eindringliche Geschichte, ein Gleichnis erzählt, und die möchte ich uns ganz gerne vorlesen. Steht im Matthäusevangelium, Kapitel 25, ab Vers 1. Da sagt Jesus: Dann wird es sich mit der Gottesherrschaft verhalten wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 klug. Die Törichten nämlich nahmen kein Öl mit, als sie die Lampen nahmen. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen auch Öl in den Krügen mit. Als aber der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Aber mitten in der Nacht erhob sich ein Geschrei: Da, der Bräutigam! Geht ihm entgegen! Da erhoben sich jene Jungfrauen alle und richteten ihre Lampen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Aber die Klugen gaben zur Antwort: Auf keinen Fall. Für uns und euch zusammen kann es unter keinen Umständen reichen. Geht lieber zu den Kaufleuten und kauft für euch ein. Während sie aber weggingen, um einzukaufen, kam der Bräutigam, und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeitsfeier. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die anderen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf! Er aber gab zur Antwort: Amen. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Herr, Herr, tu uns auf. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wo soll man bloß anfangen? Dabei sein ist alles. Hochzeit. Das war hier für die beteiligten Personen das Event des Jahres und Höhepunkt des Lebens. Wenn eine Frau heiratete, dann war das besonders für sie der Anfang eines neuen Lebens. Das war ein neuer Status. Das Alte war vorbei. Das Zusammensein mit den Freundinnen, den Jungfrauen. Jetzt gehörte man in den Kreis der Verheirateten. Man hat das einer Frau schon von weitem angesehen. Die trug nämlich andere Kleidung als eine Unverheiratete. Darum hat Jesus auch gesagt, wir Männer sollen uns nicht eine verheiratete Frau angucken, um sie haben zu wollen. Sah man gleich, die gehört zu jemandem anders. Dabei sein. Die eine Freundin, die heiratet. Und das war mehr als nur so ein Vergnügen. Eine Party, wie es viele andere sonst noch gibt im Laufe des Jahres oder gar der Woche oder des Monats. Oder ich kann halt leider hier nicht dabei sein, dann gehe ich eben zu der. Nein, das war ein sehr einmaliges, herausragendes Ereignis. Und da wollte man unbedingt dabei sein, da musste man dabei sein. Jesus spricht öfter vom Reich Gottes, vom ewigen Reich, von der Herrlichkeit Gottes im Himmel. Vergleicht das mit so einem Festmahl, mit einer Hochzeit. Wenn er wiederkommt, so wie er das versprochen hat, dann geht's los. Dann steigt die himmlische Party. Hochzeit, das war damals ein längerfristiges Ereignis in mehreren Etappen. Da musste erstmal eine Brautwerbung stattfinden, ein Brautpreis ausgehandelt werden. Und dann wurde das geplant, es gab die Verlobungszeit. Dann gab es irgendwann die Heimholung der Braut, dann machte die sich auch mit ihrem neuen Zuhause, mit ihrer neuen Familie vertraut, in die sie hinein heiraten würde. Und dann so ganz am Schluss, als Höhepunkt des Ganzen, kommt also der Bräutigam. Und da ist es klar, das wird jetzt auch schon gefeiert. Der wird mit einem Festzug eingeholt und da kommen jetzt hier 10 Jungfrauen in unserem Beispiel und erwarten ihn. Damals war noch nicht so mit Straßenbeleuchtung, sondern natürlich musste man, wenn man Licht haben wollte, das bei sich haben, entweder in Gestalt von Fackeln oder möglicherweise auch tragbaren Öllampen. Was es jetzt hier in dem Fall genau war, spielt gar keine Rolle. Hier sind 10, die dieses Ereignis mitmachen und normalerweise könnte diese Geschichte ja ganz schnell umgehen. Da war eine Hochzeit, hat gedauert mit dem Bräutigam, aber 10 Jungfrauen waren bereit, ihn trotzdem zu empfangen. Als er kam, machten die ihre Lampen an, gingen zur Feier und hatten eine ganz tolle restliche Nacht, eine wunderbare Hochzeitswoche und alles war toll. Dann würden wir sagen, naja und, ist halt deren Hochzeit, schön für die, ist vorbei. Aber hier gibt es ein Hoppla. Alle 10 wollten unbedingt dabei sein, aber 5 waren es am Ende nicht. 5 sind klug und die sind dabei und 5 sind schlicht und ergreifend dumm und darum verpassen die das. Dumm heißt nicht minder intelligent. Wir kennen das vielleicht aus dem Film. Dumm ist, wer Dummes tut. Muss man nicht aus dem Film kommen, kann man auch aus der Bibel lernen. Dumm sein bedeutet nicht, dass einem irgendwie die Möglichkeiten fehlen. Dass man irgendwas nicht kann, nicht schafft. Sondern dumm sein bedeutet, etwas Dummes zu tun, beziehungsweise das Kluge zu versäumen. Es ist dumm, ohne Öl für eine ganze Nacht eine Lampe am Brennen halten zu wollen. Es ist dumm. Wir haben es ja heute nicht mehr so mit den Öllampen, aber stellt euch vor, jemand will an einer Videokonferenz teilnehmen und hat seinen Akku nicht aufgeladen. Dann macht es irgendwann plüpp, dann ist vorbei. Und wenn das jetzt wirklich wichtig ist, dann ist das dumm, vorher nicht drauf zu achten. Oder angenommen, man will eine Urlaubsreise mit dem Auto machen, vergisst das Tanken. Und dann steht man irgendwo in der Prärie. Sowas ist doch dumm, daran denkt man doch. Ich weiß nicht, die nicht mehr ganz so Jungen erinnern sich ganz düster. Wie war denn das? Sportunterricht und du hattest kein Sportzeug mit. Dann saßt du auf der Bank und das war dumm. Ohne Schwimmzeug zum Schwimmunterricht gehen. Oh. Das ist ein vermeidbarer Fehler. Ja, manche studieren da noch dran, möglicherweise. Ich weiß es ja nicht. Dabei sein ist alles. Nicht dabei sein kann man aus Dummheit. Und das spitzt sich noch zu. Dass du dabei bist, ist alles. Im griechischen Neuen Testament steht haargenau das Gleiche wie im Deutschen, nur eben auf Griechisch. Aber manchmal fällt einem dabei dann etwas auf. In diesem Fall ist mir aufgefallen, für sich. Es geht hier um jeden Einzelnen. Die nicht so Klugen nahmen für sich kein Öl mit. Die Klugen nahmen für sich Öl mit. Und als es darum ging, könnt ihr uns nicht aushelfen, da haben die Klugen gesagt, für euch und für uns reicht es nicht. Geht hin, kauft für euch. Am Ende ist jeder für sich selber verantwortlich. Jeder steht vor Gott. Und niemand anders kann dir das abnehmen. Wie oft gibt es Männer, die verlassen sich auf ihre Frau? In gewissen Dingen wäre das ja auch gut. Aber hier, wenn es um die Gemeinschaft mit Gott und wenn es um den Himmel geht, ist das vollkommen unangebracht. Habt ihr schon mal so Leute reden hören? Ah, für mich ist das so nichts, aber meine Frau, die geht in die Kirche, die betet auch viel und die liest in der Bibel. Und wenn ich zu viel trinke, dann schimpft die auch mal, ist ein bisschen unbequem, aber ich weiß ja, dass sie es gut meint. Manchmal verlassen Männer sich auf ihre Frau. Die ist ja hier für uns die Gläubige in der Familie, die kümmert sich schon. Oder es gibt auch Frauen, die verlassen sich auf ihre Männer. Mein Mann ist Ältester, der ist im Kirchenvorstand, der ist sogar Kassierer oder was weiß ich nicht alles. Manchmal verlassen Kinder sich auf ihre Eltern. Ja, meine Eltern beten für mich. Wir als Kinder haben immer schon gebetet. Wir gehen ja auch in die Gemeinde, ich bin im Kindergottesdienst, wir sind immer da. Es gibt sogar Eltern, die sich auf ihre Kinder verlassen. Mein Sohn ist sogar Pastor. Unsere Tochter Missionarin. Was soll mir passieren? Es geht um jeden Einzelnen. Für sich genommen vor Gott. Ganz, ganz beliebt ist, sich auf eine Kirche zu verlassen. Auf eine bestimmte Form zur Kirche. Eine, ja, spezielle Art. Und das schaffen irgendwie alle. Ich bin ja in der richtigen Gemeinde. Ich bin in der ältesten Kirche der Welt. Oder ich bin in der freievangelischen Gemeinde. Wir wissen es doch genau, oder? Und das ganze Programm, was es da so gibt. Am Ende kommt der Pfarrer und der weiß schon, was dann zu tun ist. Die letzte Maßnahme vor der Autobahnausfahrt, die bringt es dann. Dass du dabei bist, das ist entscheidend. Und ob du dann dabei bist, hat ganz viel damit zu tun, ob du heute dabei bist. Äußerlich kann man dir das nicht ansehen. Ich wette, diese 10 Mädels haben sich schon so schick gemacht, wie das irgendwie ging. Und anfangs hatten die ihre Lampen und die haben ja auch wohl geleuchtet. Also äußerlich kaum zu unterscheiden. Alle wollten doch dabei sein. Und sie waren ja in einer Gemeinschaft. Ja, aber dann, so ganz kurz vor Schluss, da gibt es das entscheidende Kriterium. Da gibt es auf einmal den Unterschied, die Entscheidung. Dass du dabei bist, ist alles. Darum schließlich sei klug, das heißt sei bereit, sei wachsam. Ist ein bisschen verwirrend an dieser Geschichte. Also im Gleichnis schlafen alle 10 ein und das ist nicht das Problem, weil es ist ja spät und die ganze Nacht dauert das. Da kann man halt schon mal einschlafen. Aber ganz am Schluss, außerhalb des Gleichnisses, da sagt Jesus, seid wachsam, passt auf. Ja, was heißt das denn jetzt? Was ist diese Klugheit, die wir an den Tag legen sollen? Worauf kommt es denn an? Es geht darum, eine lebendige Beziehung zu Jesus zu haben. Ganz bei der Sache zu sein. Es gibt da diesen schönen Ausdruck irgendwo im Römerbrief. Seid brennend im Geist. Es sind auch nur Worte. Was soll das denn heißen? Was kann damit gemeint sein? Es ist vielleicht leichter zu sagen, was es alles nicht ist. Hier geht es nicht um ein Leistungschristentum. Sagte nach dem Motto, bete endlich ein bisschen mehr, lies noch mehr in der Bibel, arbeite noch mehr in der Gemeinde mit, gib noch mehr Zeugnis, sei noch besser. Das ist es nicht. Menschen, die in der Art unterwegs sind, lernen irgendwann hoffentlich, dass der ganze Arbeitseinsatz für Gott nicht genau dasselbe ist wie unsere Liebe zu Gott. Leistungschristentum ist gar nicht gefragt. Auch keine permanente Hochstimmung. Manche sagen ja, boah, die hat Feuer, die ist immer dabei und die macht und so weiter und so fort. Es gibt Menschen, die strahlen schon irgendwie grundsätzlich schon mehr aus. Also schon beim Aufstehen, die haben die Zähne noch gar nicht geputzt und sind schon am Strahlen. So welche gibt's ja. Aber das sind wir ja nicht alle, ich auch nicht. Hier geht es nicht um ein High-Level, ich fühle mich richtig geistlich, ich fühle mich richtig gut. Oder ich verbreite so eine Stimmung und ich setze andere unter Feuer. Das ist es auch nicht. Ist auch keine übergeistliche Abgehobenheit. Nach dem Motto, der Alltag dieser Welt interessiert mich gar nicht, ich rede nur noch von Jesus und ich bin nur noch am Bibellesen und so weiter. Ausnahmsweise weiß ich, wovon ich spreche. Ich bin gerade derart von irdischen Alltäglichkeiten befangen, dass ich manchmal meine Bibel schon nicht mehr finde. Zum Glück habe ich mehrere. Wir sollen gar nicht abgekoppelt sein, einfach so vom Rest der Welt und vom Leben. Sei klug, sei wachsam. Manche Christen haben so ein Christsein auf Sparflamme. Nur das Nötigste. Ich bin ja dabei. Aber irgendwie ist die Beziehung zu Jesus ziemlich kühl. Und die Dinge dieser Welt sind irgendwie wichtiger. Es gibt ein sowohl als auch Christentum. Ich lebe als Christ, aber so, dass ich auch ohne Christus am Ende zufrieden wäre. Wir waren ganz, ganz jung und waren so voller Glaubenseifer. Und ein etwas älterer Pfarrer fragte uns, ja, wie ist das denn? Wir glauben ja und können das nicht beweisen, wir glauben lauter Sachen, die wir nicht sehen. Und angenommen, wir leben jetzt als Christ und dann sterben wir. Und dann liegen wir da und sind tot und dann kommt gar nichts. Wir merken nichts und es gibt nichts. Unser Leben ist einfach vorbei, totale Dunkelheit. So, was dann? Er hat uns nicht gesagt, was dann. Wir haben irgendwas zusammengestammelt, ich weiß auch nicht mehr was. Aber diese Frage, die hat mich die ganze Zeit begleitet und das ist schon ein paar Wochen her. Ja, was dann? Lebe ich mein Leben so, dass es auch dann okay wäre, wenn es ihn gar nicht gäbe? Wenn es kein ewiges Leben und kein Danach gibt? Sowohl als auch Christentum. Es gibt Menschen, ja, die haben sich mal für Jesus entschieden und die finden das auch gut und würden auch gerne im Himmel ankommen, warum nicht? Aber ansonsten merkt man keinen Unterschied von irgendeinem anderen Menschen, der das alles nicht glaubt oder vielleicht bewusst ablehnt. Da ist genauso viel geistliches Wachstum und Entwicklung wie bei jemandem Nichtglaubendes. Manche Leute sagen ja, oh, Öl, das erinnert an den Heiligen Geist. Es ist ein bisschen schwierig, das alles immer so wortwörtlich eins zu eins übertragen zu wollen. Man kann den Heiligen Geist ja nicht in so einem Tonkrug bei sich haben. Eher hast du den Papst in der Tasche als den Heiligen Geist zur Verfügung. Das kann es doch nicht sein. Oder Christsein mit und Christsein ohne Heiligen Geist. Manche brauchen dann eine Geisterfahrung, um das dann irgendwie endlich sicher zu kriegen. Auf der anderen Seite, du kannst auch dein Leben leben, als wäre der Heilige Geist gar nicht da und würde er dich gar nicht verändern. Als hättest du gar nichts mit ihm zu tun. Man kann den Heiligen Geist bremsen, blockieren. Man kann ihn sogar betrüben, wie es manchmal ausgedrückt wird. Und dann ist das so ein schleichender Prozess, so was irgendwo im Abseits. Da kommt nichts Neues auf. Jesus hat eine aufrüttelnde Geschichte erzählt. Und er hat noch mehr so vergleichbare Dinge erzählt. Diese hier ist vielleicht besonders aufrüttelnd. Weil da welche sind, die doch wollten, aber am Ende nicht dabei sind, weil sie nicht klug waren. So klug, wie jeder sein könnte. Jesus möchte uns so gerne, dich und mich, bei seiner riesigen Feier haben. Er hat alles dafür getan. Herr, Herr, tu uns auf. Er tut dir herzlich gerne auf. Heute, jetzt. Er will dich unbedingt haben. Er hat alles getan, er hat alles gegeben für dich. Bitte, sei doch so klug und mach dich bereit. Schließ dich ihm an und such die Nähe, die Gemeinschaft mit ihm. Sei und bleibe bloß wachsam, was die Beziehung zu Jesus angeht. Und dann kannst du dich fröhlich auf seine Gnade verlassen. Keiner kommt da an, weil er besser ist als irgendwer anders, sondern nur, weil er mit Jesus verbunden ist und es bleibt. Und das, ihr Lieben, ist das, worauf es für jeden und jede von uns ankommt. Amen.